Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch auch herzlich. Freue mich, dass ich hier sein darf. Freue mich, dass ich in einem so erfüllten Gottesdienst predigen darf. Ich lebe gemeinsam mit meiner Frau in Wiesloch, bin seit 7 Jahren fast genau auf den Tag Rentner und dann ist es immer eine Verjüngungskur, wenn man hier bei Hosanna predigen darf. Aber ich muss euch, was heißt warnen, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber der Text, der uns heute aufgetragen ist, da geht es in der tiefen Weise auch um die Heiligkeit Gottes, erstmal sehr alltäglich scheinbar. Es ist kein Schmusekurs, also es ist keine leichte Sommerpredigt. Ich will euch einfach schon mal darauf vorbereiten. Das Predigtwort steht im Lukas-Evangelium. Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Jesus erzählt folgendes Gleichnis. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und köstliches Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür, voll von Geschwüren. Und er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham aber sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Amen. Also ihr spürt wohl, das ist keine ganz leichte Kost. Ja, aber so ist das. Der reiche Mann und der arme Lazarus, das ist schon eine Geschichte, die uns unter die Haut geht, wenn wir sie nahe genug an uns heranlassen. Das ist nicht selbstverständlich, denn unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit, uns das Wort Gottes im wahrsten Sinne des Wortes vom Leibe zu halten, ist sagenhaft groß. In unserer Zeit geschieht das meistens dadurch, dass man einfach die Glaubwürdigkeit, dass man die Ernsthaftigkeit der Bibel in Frage stellt. Man erklärt sie zu einem überholten Sammelsurium vergangener Legenden und unaufgeklärter Geschichten, die voller Widersprüche seien und ohne eine echte Bedeutung für die Menschen unserer Tage. Jeder Schuljunge kann sich heute in dieser Weise über die Bibel äußern und wird dabei öffentlich auf wenig Widerstand treffen. Dass die Bibel Gottes Wort ist, dass nicht zuerst wir in Frage stellen, sondern dass zuerst uns in Frage stellt, uns und unser Leben in Frage stellt, das ist vielen heute einfach fremd, ja völlig abwegig. Nun werden wir, die wir hier heute Morgen in erfreulich großer Zahl zum Gottesdienst zusammengekommen sind, nicht so eingestellt sein, sonst wären wir ja nicht hier, gewiss. Wir wollen Gottes Wort hören, davon gehe ich aus. Wir erwarten Zuspruch und Ermutigung. Wir erwarten, wo es sein muss, auch Korrektur. Wir erwarten Wegbestimmung. Und das ist gut so, das ist richtig so. Genau dazu ist Gottes Wort da. Doch, liebe Geschwister, liebe Mitchristen, seien wir ehrlich, auch wir Christenmenschen haben unsere Distanzierungsweisen, sozusagen unsere Abstandshalter gegen das Wort Gottes. Die sind natürlich feiner und klüger, die sehen christlicher und frömmer aus, die sind keine offene Rebellion gegen das Wort Gottes. Nein, unsere Einwände gegen die Bibel und das, was sie sagt, sind anders, aber der Effekt ist am Ende doch der gleiche. Gottes Wort erreicht uns nicht. Es flutscht sozusagen an Herz und Verstand vorbei. Mit unserer provozierenden Geschichte von heute, vom reichen Mann und vom armen Lazarus, geht das dann etwa so, dass wir feststellen, ja, das ist wirklich eine äußerst aktuelle und wichtige Geschichte. Aber so reich wie der, der sich da in Purpur kleidet und in köstliche Leinwand und jeden Tag herrlich und in Freuden lebt, so reich bin ich natürlich nicht. Da gibt es andere, da gibt es wirklich Reiche. Für die ist die Geschichte da, ohne Zweifel. Aber zu denen gehöre ich natürlich ehrlicherweise nicht. Ich muss sehen, wie ich über die Runden komme, dass ich halbwegs, ja, mein Leben gestalte. Und vor meiner Tür liegt auch kein Armer, an dem die Hunde die Geschwüre lecken. Also diese Geschichte ist aktuell und wichtig, ohne Zweifel, weil das Wort Gottes wichtig ist. Aber nicht für mich, sondern für andere. Auf mich trifft sie nicht zu. Ich kann euch als langjähriger Gemeindepfarrer sagen, dass ich häufiger die Erfahrung gemacht habe bei der Verabschiedung nach dem Gottesdienst, dass dann jemand kam und sagt, oh, die Predigt heute, die war wirklich ganz toll. Die hätte mein Nachbar hören müssen. Okay. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass dieser Mensch in seinem großen Reichtum nicht einfach unser Prototyp ist, gewiss. Doch geht diese Geschichte tiefer. Sie ist viel radikaler, als dass wir sie so einfach kalt stellen könnten. Sie rückt uns wirklich auf den Leib. Das ist das Risiko dieser Predigt. Meine Predigt hat drei Teile. Es war sozusagen die Hinführung. Erster Teil, die Blindheit des geldbasierten Lebensstils im Diesseits. Dieser reiche Mann, der interessanterweise keinen Namen hat, im Unterschied zu dem armen Lazarus, dessen Name ausdrücklich erwähnt wird. Dieser reiche Mann, der braucht, Name hat ja was mit Identität zu tun. Und was ist die Identität des reichen Mannes? Sein Reichtum. Okay? Also, dieser reiche Mann braucht sozusagen keinen Namen, sein Reichtum ist sein Name. Dieser reiche Mann macht seinen Reichtum zu seiner Religion, zu seinem Gott, zu seinem obersten Wert, an den er sein Herz, ja sein ganzes Leben hängt, so wie es Martin Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Können wir das mal zusammen sagen? Das ist nämlich echt ein guter Satz. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Dieser reiche Mann vergottet seinen Reichtum. Er macht das Geld und die Möglichkeiten, die es ihm erschließt, zum Götzen. Sein geldbasierter Lebensstil ist sein Gott. Jetzt kommt uns dieser Mensch schon etwas näher, liebe Freunde. Denn jetzt geht es nicht zuerst darum, dass von einem Superreichen hier die Rede ist, mit dem wir natürlich nichts zu tun haben, sondern wir erleben, wie eine Herzenshaltung aufgedeckt wird. Eine Herzenshaltung, die aus dem Reichtum eine Religion macht. Eine Herzenshaltung, die das Geld und den Lebensstil, den es mir ermöglicht, zu meinem persönlichen Gott macht. Wann passiert das? So müssen wir uns fragen. Wann werden Geld und seine Möglichkeiten für mich zur Religion? Denn Geld muss ja von vornherein nichts Schlechtes sein. Gewiss nicht. Geld kann, richtig eingesetzt, eine Segensgabe Gottes sein, um die wir recht verstanden in der Vaterunser-Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, auch bitten und bitten dürfen. Wie also passiert es, dass der geldbasierte Lebensstil zur Religion wird? Ja, zum persönlichen Götzen. Und hier bekommen wir eine klare Antwort. Schauen wir die biblische Geschichte an. Da liegt der arme Lazarus vor der Tür des Reichen. Und die Schilderung seiner Armut vor der Haustür des Reichen gehört im Kontrast wesentlich zur Beschreibung des Lebensstils des Reichen. Es geht also nicht einfach um arm und reich schlechthin. Es geht um den Armen vor der Haustür des Reichen. Es geht um den Reichen, der den Armen vor der Haustür, vor seiner Haustür hat. Der Arme, der durchwühlt die Mülltonnen nach Essbarem, also er containert in einer modernen Form gesagt, er bettelt sich Küchenabfälle und hat als einzige Gefährten im Sozialraum seiner Armut die Straßenköter, die seine Geschwüre lecken. Auch eine besondere Armutskommunikation. Das ist die Situation, in die uns Jesus mit diesem Gleichnis hineinführt. Lazarus in seinem sichtbaren Elend und die Straßenhunde, die seine Geschwüre lecken, die Gemeinschaft mit ihm pflegen, sind sozusagen die Marker dieses Elends. Lazarus in seinem sichtbaren Elend vor der Tür des Reichen. Und dieser sieht ihn gar nicht. Er nimmt ihn einfach nicht wahr. Der vor seiner Tür liegende Lazarus kommt im Leben bzw. im Lebensstil dieses reichen Mannes überhaupt nicht vor. Das muss keine böse Absicht gewesen sein. Der Reiche wird ja von Jesus nicht als besonders brutal oder grausam oder habgierig beschrieben. Nein, er wird als reich beschrieben, der das Geld hat, alle Tage herrlich und in Freuden zu leben. Er war also nicht ausdrücklich böse oder brutal. Er war einfach blind. Er war blind für die Not dieses Menschen. Sie hatte keinen Raum in seinem Leben. Das religiöse System seines geldbasierten Lebensstils hat ihn unfähig gemacht, diese fremde Not direkt vor seiner Haustür überhaupt wahrzunehmen. Er sieht sie nicht, sie existiert nicht für ihn. Dementsprechend hat er auch kein schlechtes Gewissen. Warum? Jetzt erkennen wir, was es heißt, wenn wir etwas zur Religion machen. Wenn etwas religiös aufgeladen wird und damit an Gottes Stelle kommt, an den Platz, der allein für Gott reserviert ist, reserviert sein muss. Wir werden, wo das geschieht, wo diese religiöse Aufladung eines Lebensstils geschieht, werden wir blind für unsere Mitmenschen und wir werden erst recht blind für Gott. Wir können das Grundgebot der Bibel, nämlich das Gebot, liebe Gott aus ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, also die Zusammenfassung der 10 Gebote, wir können dieses Grundgebot gar nicht erfüllen. Wir können das Basisgebot der Bibel gar nicht leben, weil wir weder Gott noch unseren Nächsten in der rechten Weise erkennen. Wenn ich meine Lebensweise, meinen Lebensstil zur Religion gemacht habe, dann kann ich weder den heiligen Gott, meinen Schöpfer und Erlöser, noch meinen Nächsten, der mir an die Seite gestellt ist, damit ich Anteilnahme und Mitgefühl lerne und praktiziere, ich kann weder Gott noch meinen Mitmenschen, meinen Nächsten erkennen. Ich kann das Grundgebot unseres Herrn Jesus nicht erfüllen, weil ich andere Dinge liebe. Denn in meiner selbstgemachten Religion, in meinem religiös aufgeladenen Lebensstil, kommen weder Gott noch der konkrete Nächste vor meiner Tür vor. Diese Plätze sind schon durch meine eigenen Götzen belegt und besetzt. Die religiöse Aufladung des Irdischen, liebe Geschwister. Und da bietet sich das Geld und der Luxus natürlich besonders an, aber es kann alles andere auch religiös aufgeladen werden. Die Vergottung von Irdischem und Vergänglichem macht mich blind für Gott, für sein Wort, für sein Gebot und für meine Nächsten. Und genau das zeigt uns das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus in analytischer Schärfe. Dabei ist unsere Situation heute besonders notvoll. Wir leben in einer Zeit, in der der Glaube an den wahren Gott schwächer wird. Das hat zur Folge, dass auch die 10 Gebote und damit das erste Gebot, ich hoffe, ihr kennt's, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also dieses erste Gebot, das handelt ja von der Heiligkeit, von der wir im Lobpreis ja so tief bewegt und angesprochen wurden. Also das Wissen um die Gebote insgesamt und natürlich die Bereitschaft, sie zu halten, abnimmt. Und damit auch das Bewusstsein, dass dieses erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, die Heiligkeit Gottes zum Ausdruck bringt, die zugleich unsere Freiheit schützt. Das ist ja der tiefe Sinn dieses ersten Gebotes. Weil Gott Gott ist und der Mensch menschlich zu sein hat. Er wird dadurch, dass Gott am richtigen Platz ist, in seinem Leben menschlich, eben Mensch sein. Er wird nicht Gottes Anspruch erheben. Also, wenn dieses erste Gebot im Bewusstsein immer schwächer wird, dann wird diese Verdrehung auch immer stärker. Denn wenn wir etwas Irdisches an Gottes Stelle setzen, dann machen wir es damit kaputt. Und auf die Dauer machen wir damit auch uns kaputt. Die 2 klassischen biblischen Geschichten, die dies beschreiben, sind im Alten Testament der Turmbau zu Babel. Da wollten sie sich den Namen machen, der bis zum Himmel geht. Und das Ergebnis war das totale Chaos. Und die andere Geschichte ist das goldene Stierbild in der Wüste. Das sind diese Geschichten, auf die wir immer wieder durch dieses erste Gebot gebracht werden. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du brauchst keine anderen Götter. Was ist das für eine Befreiung? Gott selbst hat uns so geschaffen, dass nur ihm allein in unserem Leben göttliche Verehrung zusteht. Und wenn wir etwas anderes religiös aufladen, an Gottes Stelle setzen, und sei es durchaus was Positives, ein Grundproblem zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder sozusagen religiös aufladen, die Beziehung zu ihnen, dass sie gar keine realistische Beziehung zu ihnen leben können. Nein, wenn wir etwas anderes an Gottes Stelle setzen, dann zerstören wir uns selbst. Es raubt uns das demütige und hoffnungsvolle Vertrauen zu Gott und es raubt uns die Fähigkeit, menschlich, realistisch menschlich mit anderen umzugehen und selber ihnen ein Mitmensch zu sein. Und hier, liebe Mitchristen, sind wir alle gefährdet. Wir sind alle gefährdet, falsche Götter zu verehren. Auch wir Christen, machen wir uns nichts vor. Denn unser Herz ist der größte Götzenproduzent. Nur wenn unser Herz, unser innerer Mensch in der Vergebung und im Frieden Gottes geborgen, sozusagen zu Hause ist, wenn wir also durch Jesus Christus, unseren guten Hirten, der sich so um uns sorgt und sorgen wird, dass uns nichts mangelt, befriedet und zufrieden sind, nur dann hört die Götzenproduktion auf. Ein gottloses Herz produziert ständig neue Götter. Jesus will in deinem und meinem Leben zwei Plätze besetzen. Nämlich welchen? Den ersten und den letzten. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Der erste und der letzte Platz in deinem Leben sind besetzt. Ist das okay? Weil Jesus diesen Platz besetzt hält. Du bist nie der Letzte und du brauchst nie die Erste zu sein. Welch eine Befreiung. Und das nimmt diese ganzen Aufladungen aus unserem Leben heraus. Ein durch Jesus Christus befriedetes, in seiner Vergebung begründetes Leben kann in Wahrheit und Transparenz vor Gott und in Liebe und Anteilnahme zum Mitmenschen leben. Jetzt können wir schon Amen sagen. Sagt mal Amen. Was heißt Amen? Aber ich bin noch nicht fertig. Genau. Zweitens, die Aufklärung über unseren Lebensstil im Jenseits. Das irdische Leben geht zu Ende, auch beim Reichsten. Und in der Luther-Übersetzung, die ich vorgelesen habe, ist das mit einer ganz schlichten Formulierung gesagt. Und es begab sich. Klingt doch schön. Und es begab sich, ja so ist es, eines Tages begibt es sich, dass wir Menschen sterben, damals wie heute. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende, dass wir Menschen sterben. Im Gegenteil, sie geht sozusagen erst richtig los. Sicher gäbe es viele, der Reiche wäre sicher auch mit einverstanden gewesen, wenn da die Geschichte schon zu Ende wäre. Und viele leben ja auch heute so, als ob die Geschichte mit dem Sterben, und das soll dann möglichst schnell und schmerzlos sein, zu Ende sei. Aber da müssen wir Widerspruch anmelden. Nein, das ist nicht zu Ende. Ja, wir können sagen, da geht es erst richtig los. Und so lebt, und wer so lebt und stirbt, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist, der hat die Rechnung, salopp gesagt, ohne den Wirt gemacht. Er wird ein böses Erwachen erleben. Und in der Tat erwacht der Reiche, genauer gesagt der ehemals reiche Mann, der immer noch keinen Namen hat, er erwacht aus dem Rausch seines falschen Lebensprogramms und muss erkennen, dass seine Situation jetzt alles andere als beneidenswert ist. Er ist in der Hölle. Die Religion des geldbasierten Lebensstils ist vorbei. Sie hat ihn in den ewigen Bankrott geführt. Nun hat erstaunlicherweise, wenn ihr euch die Geschichte genau anschaut, seine Blindheit ein Ende. Er kann seine Augen erheben, dieser ehemals reiche Mann, und zum ersten Mal in seinem Leben sieht er Lazarus. Ja, er sieht ihn wirklich, nämlich in Abrahams Schoß. Der ehemals reiche Mann sieht damit zugleich zum ersten Mal die Welt des wahren Gottes. Schade, dass er sie nicht schon zu Lebzeiten wahrgenommen hat. Der Lazarus wäre ihm eine wertvolle Hilfe, ein guter Augenöffner und Herzensöffner gewesen. Denn er sieht die Welt des wahren Gottes mit Lazarus in Abrahams Schoß, allerdings mit dem äußerst schmerzlichen Erschrecken, dass er selber nicht zu dieser Welt gehört. Er ist in der Hölle. Und Hölle heißt die Qual, der qualvolle Ort, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Jetzt plötzlich kann dieser reiche, ehemals reiche Mann sehen, rufen, bitten. Plötzlich weiß er sogar den Namen dieses vorher so bedeutungslosen Menschen, der in der Blase seines religiös aufgeladenen Lebensstils überhaupt nicht vorgekommen ist. Abraham soll doch Lazarus, ausgerechnet Lazarus, zu ihm schicken und ihm helfen, ihm beistehen in seiner Qual. Liebe Freunde, wir können sarkastisch sagen, die Hölle macht diesen Menschen zum ersten Mal menschlich. Doch alles Bitten und Betteln dieses namenlosen Reichen bleibt ohne Erfolg. Es gibt ein zu spät, das ist natürlich heute völlig unpopulär, sowas zu sagen. Es gibt ein zu spät. Er muss im Jenseits den Preis für seine falschen Lebensentscheidungen im Diesseits zahlen. Ja, es ist so, dass unsere biblische Geschichte schnörkellos klar sagt, wer im Diesseits die falschen und gottlosen Lebensentscheidungen lebt, wird spätestens im Jenseits den Preis dafür bezahlen, ohne Wenn und Aber. Dritter Teil. Was sollen wir tun? Ich erinnere an diese letzte Gesprächsrunde des ehemals reichen Mannes mit Abraham. Da bittet er Abraham, dass er Lazarus, ausgerechnet Lazarus, wenn er schon nicht ihm helfen kann, weil es diese große Trennung zwischen Himmel und Hölle gibt, wenn er schon nicht ihm helfen kann, doch zu seinen 5 Brüdern schickt, um wenigstens sie zu warnen, dass sie nicht nach denselben gottlosen und verhängnisvollen Lebensentscheidungen im Diesseits jetzt so leben müssen im Jenseits wie er. Sie sollen davor bewahrt werden, im Jenseits die gleiche Pleite zu erfahren wie er. Es ist doch erstaunlich, liebe Freunde, zu welcher Anteilnahme die Hölle den im irdischen Leben so teilnahmslosen reichen Mann befähigt. Sein starkes Argument Abraham gegenüber ist ja, wenn einer von den Toten auferstünde und zu meinen Brüdern käme, dem würden sie ganz gewiss glauben, gläubig Buße tun und ihr Leben grundlegend verändern. Lazarus, ausgerechnet Lazarus, sollte nach den Überlegungen des ehemals reichen Mannes der ultimative Bote aus dem Jenseits sein, dessen glaubwürdige Warnung seine Brüder, also diese 5 Brüder des ehemals reichen Mannes, so erschüttern würde, dass sie den Ernst der Lage wirklich erkennen. Das ist doch ganz klug von diesem Mann gedacht, oder? Was antwortet Abraham in Gottes Namen? Wir wissen es, wir kennen ja die Geschichte und wir kennen Abrahams Antwort. Dennoch stelle ich jetzt die Frage, warum geht Abraham nicht auf diesen doch sehr ernsthaften Vorschlag dieses Mannes in der Hölle ein? Ein Wunder, dass seine 5 Brüder zur Buße und zum Glauben führen würde. Das wäre doch nicht schlecht. Das wäre doch was Großartiges, oder? Abraham geht auf die Bitte des ehemals reichen Mannes nicht ein. Weil er weiß, dass es das Wunder alleine nicht tut. Das ist jetzt ein ganz heikles Thema. Ich will nicht gegen Wunder predigen, natürlich nicht. Wie käme ich dazu? Wir glauben an Wunder und wir erleben Wunder. Aber das Wunder allein reicht nicht. Das Wunder kann ein wichtiges Initial sein. Es kann die tiefe Erschütterung eines Menschen zur Folge haben in der Begegnung mit der Macht und der Liebe Gottes. Ohne Zweifel. Ein Wunder kann bei einem Menschen die innere Mauer der Ablehnung der Existenz Gottes gegenüber durchbrechen, gewiss. Und es wäre wahrscheinlich jetzt ein sehr interessantes Gespräch unter uns, wenn wir genau uns über diese Erfahrungen austauschen würden, was Wunder bewirken können und was Wunder nicht bewirken. Doch Abraham hat recht. liebe Gemeinde. Das Wunder allein trägt nicht in der Gottesbeziehung, nicht in die Gottesbeziehung hinein, vor allen Dingen trägt es nicht in der Gottesbeziehung selbst. Das Wunder allein führt nicht zur Buße, führt nicht zur Lebensveränderung, zur neuen Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Aus Abraham spricht die gebündelte Erfahrung des Mose und der Propheten mit dem Volk Israel. Wie viele Wunder, große Wunder Gottes, Wunder der Befreiung, Wunder der Bewahrung, Wunder der Versorgung, Wunder des Schutzes, Wunder der Verheißung, Wunder der Erfüllung. Und in all dem jedes menschliche Maß der Güte übersteigenden Güte Gottes hat das Volk Israel nicht erlebt. Und doch ist dieses Volk immer wieder in eine Haltung des Misstrauens, des Ungehorsams, des Widerspruchs und, wie es Luther zusammenfassend übersetzt, des Murrens. Das Volk murrte, des Murrens verfallen. Und nun ist das nichts Vergangenes. Nein, die Christenheit und die Menschen heute sind ja um kein Deut besser als das Volk Israel damals. Schaut euch doch nur Deutschland an. Was hat das Wunder des Mauerfalls vor 30 Jahren in unserem Land bewirkt? Hat es zur Erneuerung der Kirchen in diesem Land, in unserem Land beigetragen? Hat es eine nationale Bußbewegung ausgelöst? Eine neue Richtung unseres Volkes auf Jesus Christus, auf sein Wort, auf seine Gebote, auf seine Gnade, auf seinen Segen? Ähnliches gilt für das Wunder, dass seit 71 Jahren ein Staat Israel existiert, der dem jüdischen Volk Heimstatt ist. Dem Volk, das Deutschland mit großer Zielstrebigkeit gerade wenige Jahre vorher völlig auslöschen wollte. Hat dieses Wunder der Existenz des Staates Israel in Deutschland eine Bußbewegung ausgelöst? Hat dieses Wunder zur Erneuerung unserer Kirchen beigetragen, beziehungsweise trägt es heute dazu bei? Liebe Gemeinde, das Wunder allein tut es nicht. So sehr wir auch für Wunder beten und Wunder erleben. Aber das Wunder allein tut es nicht. Da hat Abraham 100% recht. Denn wenn sie Gottes Gebot, wenn sie Mose und die Propheten nicht ernst nehmen, wenn sie nicht mit ehrlichem Herzen bereit sind, nach Gottes Gebot gehorsam zu leben, dann bringt auch kein noch so großes Wunder Gottes etwas Gutes hervor. Und genau dies ist die aktuelle Wegweisung auch für uns heute, liebe Geschwister. Der vertrauensvolle Glaube an den Auferstandenen, an das Wunder seines Sieges über den Tod, an das Wunder der Macht seiner Vergebung, an das Wunder seiner herrlichen Wiederkehr. Dieser Glaube ist untrennbar verbunden mit dem Gehorsam, dem Gebot Gottes gegenüber, zusammengefasst in den 10 Geboten. Jesus und die 10 Gebote sind nicht voneinander zu trennen, auch wenn das heute schick ist und man von der Liebe Jesu spricht und von dem kalten, tendenziell unmenschlichen Gesetz. Das ist falsch. Wer die 10 Gebote verliert, verliert auch Jesus. Der Glaube an Jesus und der Gehorsam den 10 Geboten Gottes gegenüber gehören untrennbar zusammen. Gerade auch in ihrer aktuellen Gültigkeit bestätigt sie Jesus heute. Sie sind, so wie es Abraham im Gleichnis sagt, die Erkennungszeichen der Nachfolge unseres Herrn Jesus. Sie sind die Marker unseres Christseins heute, dass man uns am Bekenntnis zu Jesus Christus und am Halten, am Leben nach den 10 Geboten erkennt. Heute vor einem Monat, genau am 23. Mai 2019, haben wir 70 Jahre Grundgesetz in Deutschland ja bedacht, gefeiert. Dieses Grundgesetz, das sich unser Volk 1949 in seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, so steht es nämlich in der Präambel, sehr lesenswert, dass sich unser Volk in der Verantwortung vor Gott und den Menschen vor 70 Jahren gegeben hat. Es ist ein gutes, unsere Demokratie begründendes und schützendes Grundgesetz. Um wie viel mehr, liebe Gemeinde, brauchen wir heute das Grundgesetz Gottes, die 10 Gebote seiner Liebe und seines Segens. Denn die 10 Gebote sind auch Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Jawohl. Und ohne sie, wie ich es schon gesagt habe, verlieren wir Jesus. Und mit ihnen ist unser Leben im Zusammenhang mit Jesus im Zusammenleben begründet, geschützt und gesegnet. Was bleibt zu tun? Ganz klar, leben nach Gottes Grundgesetz. Und es beginnt mit dem ersten Gebot, damit Gott Gott ist und der Mensch menschlich bleibt. Damit Gott für uns an der Stelle ist, die ihm allein zusteht, nämlich auf dem ersten Platz im Leben und im Sterben. Nur so verschwinden die religiösen Aufladungen und die götzendienerischen Vergottungen aus unserem Leben. Wir können dieses irdische Leben in seinen Begrenztheiten als gute Segensgabe Gottes dankbar und verantwortlich leben und teilen. Angeleitet durch Gottes Grundgesetz, erfüllt durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit der fantastischen und höchst realistischen Hoffnung auf Abrahams Schoß. Amen. Jetzt ist wirklich Schluss. Okay.